zusammen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Rocketing Healthcare Podcasts. Heute mit der Quick-Win-Episode. Wir haben nochmal den Jan Kuhlen da, CEO und Managing Director von MedKidDoc. Hallo Jan, schön, dass du nochmal Zeit hast und deine Insights mit uns teilst.
Ja, hi Matthias, hi Peter, freut mich wieder bei euch zu sein.
Ja, gutes Stichwort, Peter ist auch am Start, genau. Und wenn wir jetzt, bevor wir einsteigen, ist jedem nochmal ins Herz gelegt, in die vorherige Folge reinzuskippen. Peter, ich glaube, das ist wichtig. Da hat Jan ganz viele Insights geteilt und ja, dann starten wir mal los.
Lass uns als allererstes mal in die Tools einsteigen. Gibt es denn Tools, die du dir überhaupt nicht mehr vorstellen könntest, in deinem Alltag drauf zu verzichten? Das kann jetzt persönliche Tools sein, aber es kann auch im Teamkontext sein. Also was nutzt ihr zum Beispiel bei euch im Unternehmen und das ist total essentiell für euch?
Ja, also ehrlicherweise bin ich jetzt nicht so der Tool-Junkie und habe da auch keine Rocket Science, die ich jetzt nutze. Ich nutze das Standardrepertoire, aber glaube ich dafür ja relativ effizient. Sprich, ich bin ein Windows-Typ, heißt ich habe mein Outlook, mein OneNote miteinander gekoppelt. Ohne OneNote gehe ich in keinen Termin rein. Also ich mache mir überall da meine Notes und sowohl auf dem Handy als auch auf dem Laptop nutze es einfach total intensiv. Bin es auch super, um meine Notizen wiederzufinden und zu strukturieren, zu ordnen, die Shortcuts da auch zu nutzen. Das hilft mir enorm. Ansonsten haben wir natürlich als Startup nutzen wir Slack und Notion. Kannte ich vorher in der Beratung auch nicht, aber habe mich jetzt daran gewöhnt, finde es total gut. Gerade Notion ist natürlich sehr spannend. Ich glaube, das muss ich auch keinem erklären. Das kennt ihr, glaube ich, eigentlich hier jeder, der in dem Podcast ist. Aber es ist einfach sehr gut, um auch Themen strukturiert aufzuarbeiten, wie so eine Art Business-Datenbank für das Unternehmen. Dafür nutzen wir schon sehr intensiv. Man kann es auch natürlich super gut nutzen, so in Anfangsphasen von einem Business-Development-Projekt verschiedene Sales-Funnel-Phasen durchzuschieben. Wir haben Personio, was ich sehr gerne nutze bei uns als HR-Software, Pipedrive für das CRM und ich persönlich bin ein großer Fan von Bitwarden, um meine Passwörter zu schützen und habe das am Anfang so ein bisschen belächelt. Mittlerweile hat das uns aber diverse Male echt den Hintern gerettet, weil du natürlich da auch die Passwörter für die ganze Company hinterlegen kannst. Und das ist schon bei den vielen Tools, die wir so nutzen, verschiedene Zugänge, die du hast, halt schon echt gut, wenn nicht jeder in seinem sich selbst in die E-Mails mit Passwörtern schreibt, sondern die für alle zugänglich sind. Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich.
Du hast ja doch einige Tools genannt, sozusagen.
Ja, weil es nichts Cooles, weißt du? Ich habe gedacht, das ist ja jetzt nichts, wo man sagt, boah, der Kohlen, der ist innovativ.
Aber weißt du, Jan, wir haben da schon relativ viele Dinge gehört und für uns muss es auch nicht immer das digitale Tool sein. Also wir hatten schon von Meditation als Tool, um sich auf Meetings vorzubereiten, über den klassischen Notizblock beim Spazierengehen bis über ohne meinen Google-Kalender geht gar nichts und dann aber so den Google-Kalender genutzt, wie ich den aber auch noch nie genutzt habe, also als Projektmanagement-Tool. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch Tools zu definieren und das macht es ja auch so spannend.
Ja, das stimmt.
Ja, also ich finde spannend. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zum nächsten Bereich kommen. Jan, weil du Slack angesprochen hast, nutzt ihr das tatsächlich intern oder nutzt ihr das auch extern in Richtung eurer Kunden für Schulungszwecke mit eigenen Channels? Wie habt ihr das aufgebaut, wenn man fragen darf?
Wir nutzen es primär intern, haben das zum Teil schon mal mit Agenturen so gemacht, dass wir gemeinsame Channels aufgesetzt haben. Wir nutzen das natürlich auch gerne mit Freelancern, da ist das super hilfreich. Wir haben es jetzt auch in einem anderen Projekt, wo wir tatsächlich, es ist ein Kunden, da haben wir einen gemeinsamen Slack-Channel, da haben wir das schon so. Ansonsten primär intern und die allermeisten nutzen ja, also gerade Carsten und so nutzen eigentlich ja dann eher Teams. Ja, also da ist dann Slack wiederum so ein bisschen der Exot.
Jo. Alles klar, danke nochmal für die Ausführung. Gehen wir mal zum nächsten Themenblock, zum Thema Ressourcen. Wir haben in der letzten Folge ja auch relativ viel gehört über deinen Werdegang und auch über ein paar persönliche Themen, wie du zum Beispiel zum Sport morgens gehst, keiner applaudiert vom Balkon, solche Themen. Na, in dem Zusammenhang ist aber immer die Frage, durch diese Entwicklung, die du da genommen hast, gab es oder gibt es Ressourcen, das können eben Bücher sein, Podcasts, so wie unsere Videos oder andere Dinge, die dich einfach beim täglichen Doing unterstützen, dir weitergeholfen haben und du sagst, das ist für andere Gründe auch empfehlenswert?
Ja, Also die Ressource Nummer eins, die ich natürlich jedem ans Herz legen möchte, ist mein Lieblingspodcast, nämlich der Rocketing Healthcare Podcast. Das ist eine total gute Sache. Den würde ich jedem ans Herz legen. Dann weit abgeschlagen kommen dann die anderen Themen. Also zum einen habe ich sehr, sehr gerne und auch schon ein paar Mal das Buch von Ben Horowitz gelesen, Hard Things About Hard Things, und finde es echt cool geschrieben und war eigentlich häufig erstaunt und überrascht, wie ich mich da drin wiedergefunden habe in vielen Situationen. Also das finde ich schon echt ein cooles Buch, wo wir auch einige Sachen raus von, also ich einige Sachen von draus umgesetzt habe. Zum Beispiel sprach er davon, dass man unbedingt, also er hat sich sehr stark vehement beworben, dass man einen Performance Review Prozess für seine Mitarbeiter machen sollte und nicht dieses, ich promote jemanden mal irgendwie zwischendurch. Und das haben wir auch, habe ich auch am eigenen Leib auch erlebt, dass das nicht gut funktioniert. Also ich glaube, ich halte mich jetzt da total streng dran, dass man das so in halbjährlichen Zyklen so ein 360-Review für alle macht und auf der Basis dann eben auch dann Promotion-Entscheidungen trifft. Und das hat er als eines Beispiel dann auch beschrieben und was halt passiert, wenn du dich da nicht dran hältst. Ja? Und das habe ich bestimmt zehn andere Beispiele noch, die ich daraus so gezogen habe.
Was ich an dem Buch übrigens auch super spannend finde, ist, und du hast es ja auch irgendwie angedeutet, indem du es gesagt hast, du hast es mehrmals gelesen.
Ja,
Also je nachdem, wo man sich auf der Reise
richtig.
befindet mit seinem Startup, zieht man ja auch unterschiedliche Themen aus diesem Buch. Das ist ja das Interessante, dass man da wirklich immer wieder auch Learnings rausziehen kann, die einem dann weiterhelfen.
Ja, voll, voll. Also der deckt ja auch irgendwie alles ab, ja, von Sales über HR-Management, Investoren-Management und so. Das ist schon wirklich ein gutes Buch. Ansonsten für mich in der Pflege, in der wir uns ja in der Pflege befinden, ist meine tägliche Lektüre der Care for 9 Newsletter. Immer gut geschrieben, mal mehr, mal weniger relevant, aber ich finde in jedem Newsletter eigentlich immer ein, zwei Sachen drin, die ich spannend finde, und finde auch die Mischung ganz gut. Das ist also nicht nur die Pflegeheimbetreiberseite beleuchtet, sondern du hast auch dann mal Startups damit bei, du hast auch über Selektivverträge berichtet und so. Das ist schon sehr spannend. Ich abonniere auch den Telemedizin-Newsletter von Christine Karius bei LinkedIn. Der ist auch, wie ich finde, sehr gut. Gründerszene-Newsletter, da habe ich auch ein Abo und nutze es auch sehr intensiv, gerade jetzt, wenn es um Themen auch Geschäftsführung geht. Ja, also mal so ein bisschen nochmal sich zu vergegenwärtigen, was habe ich eigentlich für Risiken als Geschäftsführer, wenn es wieder Richtung Jahresabschluss geht und so. Ich finde, da haben die auch schon gute Serien, also auch von Startup-Anwälten, die nochmal ein bisschen aufklären, worauf musst du dich irgendwie einrichten, was ist deine persönliche Haftung und so. Man weiß jetzt zwar irgendwie alles, aber du findest halt da wirklich viele, viele Sachen, gerade um das allgemeine Thema Gründung, finde ich da wirklich sehr relevant. Und ansonsten habe ich auch den Berlin Health Capital Newsletter. Die haben jetzt auch, glaube ich, heute oder gestern wieder was rumgeschickt mit spannenden Einladungen auch für Netzwerkveranstaltungen. Zum Beispiel mit dem Berlin Institute of Health gibt es dann auch so verschiedene Veranstaltungsreihen. Und das ist auch ein sehr, sehr guter Newsletter.
Das Thema Netzwerk und das Thema Events auch dir nochmal näher anschaust in deinem beruflichen Alltag. Was sind denn da so die wichtigsten Tipps, die du vielleicht angehenden Gründer und Gründerinnen oder generell auch Menschen, die jetzt in dieser Healthcare-Startup-Bubble tätig sind, mit auf den Weg geben kannst? Also gibt es da irgendwie den einen oder anderen Tipp oder gibt es da auch irgendwie Events, wo du sagst, hey, das solltest du dir das unbedingt mal anschauen, weil es ein besonderes Format.
Ja, also ich muss da dazu sagen, ich bin zwar ein sehr kontaktfreudiger, offener Mensch, aber ich tue mich ehrlicherweise manchmal schwer mit gezwungenen Netzwerkveranstaltungen. Also wenn dann so eine Einladung kommt auf einer Messe, ja, jetzt hier ist heute Netzwerkabend. Ich mag das lieber aus der Situation heraus oder im natürlichen Setting, aber man kommt halt manchmal nicht drum herum. Und ich glaube, man kennt die Situation, wenn man dann auf so einer Netzwerkveranstaltung ist, da sind dann da irgendwie 100 Leute, man kennt irgendwie keinen. Und dich dann so gezwungen zu so einer Dreiergruppe dazuzustellen und denen so ins Wort zu fallen und sagen, ja, hi, ich bin jetzt hier der Jan, hört mir mal zu, finde ich, also macht mir nicht so viel Spaß. Deswegen ist eigentlich jetzt so seitdem, ist eigentlich so meine Devise, ich nehme mir ja immer einen Wingman mit aus meinem Team, weil das fällt dann irgendwie einfacher, wenn man dann zu zweit auf einer Netzwerkveranstaltung ist, sich ein bisschen aufzuteilen, aber auch sich dazuzustellen. Das mache ich persönlich ein bisschen lieber. Genau. Aber ansonsten ist es natürlich Netzwerk. Veranstaltungen kommst du nicht drum rum, muss genutzt werden. Ich habe da, also die DEMEA jetzt letzten Monat als sehr, als super empfunden, muss ich ehrlich sagen. Da gab es auf vielen Ständen immer die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und auch hier wieder so ein bisschen ungezwungener, als es vielleicht so eine starre Veranstaltung irgendwie ist.
Ja, also kann ich nachvollziehen. Und wenn ihr zu zweit seid, dann habt ihr ja schon mal eure kleine Gruppe, dann stellt sich eher
Richtig.
jemand dazu. Ne?
Genau.
Genau, und ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und super Geschichte. Und jetzt die letzte Frage in dem Kontext hier in der Quick-Win-Folge an dich. Und da haben wir auch in der letzten Folge, hast du ja viele Insights geteilt und schon viele Tipps auch für Gründerinnen und Gründerinnen mit auf den Weg gegeben. Aber gibt es jetzt eben basierend darauf den, ich sage jetzt mal, den einen Tipp, wo du sagst, wenn ihr gründet im Healthcare, im Startup-Bereich, vielleicht auch im Telemedizin-Bereich, so wie ihr oder im Bereich Pflege, achtet darauf, das ist ultimativ wichtig. Wir haben einen Fehler gemacht, den könnt ihr vermeiden, als Beispiel. Gibt es einen?
Ja, ich glaube, den gibt's. Und aus meiner Sicht ist das, sorry jetzt fürs Englisch, there are no shortcuts in Healthcare. Man muss mit dem System arbeiten, nicht dagegen. Man kann sich noch so sehr darüber aufregen, wie lange das alles dauert mit Selektivverträgen. Es ist so und das haben wir am eigenen Leib gespürt. Ja, du musst mit dem System arbeiten, das hatte ich ja in der letzten Folge auch gesagt. Wenn du sofort losrennst und versuchst, dann irgendwie ohne den Marktzugang zu verkaufen, dann wird's schwierig. Aber wenn du dann mit dem System arbeitest, dann kann es auf der anderen Seite auch zu wirklich tollen Chancen und Möglichkeiten führen, weil es natürlich schon gewisse Markteintrittsbarrieren hat. Und wenn du einmal in dem System drin bist, dann findet es man wiederum gar nicht so schlecht.
Das ist auf jeden Fall nochmal ein Tipp, um die Leute auch in die Realität zu holen, wenn sie mit ihrer Idee starten, glaube ich. Das heißt aber nicht, dass man sich davon abschrecken lassen sollte, aber man muss zumindest mal die Rahmenbedingungen kennen. Das ist, glaube ich,
Ja.
ganz wichtig, dass man irgendwie weiß, worauf man sich einlässt, wenn man im Healthcare-Bereich startet. Und damit wollen wir auch die Quick-Win-Folge sozusagen jetzt enden lassen. Aber noch bevor wir jetzt rausgehen, hier nochmal die Gelegenheit, Jan, wer darf sich bei dir melden und wo findet man mehr zu dir und zu eurem Unternehmen?
Ja, also man findet mich, wie ich schon gesagt habe, beim letzten Mal im Office in der Eberswalder Straße über dem Rührlam-Döner. Erstes Obergeschoss, da ist unser Office. Ansonsten bei LinkedIn gerne mich oder MedKidDoc dort finden und abonnieren. Sonst natürlich auch auf unserer Website gibt es alle relevanten Informationen und wer sollte sich melden? Es sollten sich melden Healthcare-erfahrene Leute, die Lust haben, bei uns im BizDev oder Medical Team zu arbeiten und außerdem natürlich Pflegebetreiber, Investoren, Ärzte, mögliche spannende Partner, die Lust haben, mit uns ja das Telemedizin auf ein neues Level zu heben.
Dann bis zum nächsten Mal.
Vielen
Bis
lieben
dann.
Dank,
Danke dir,
Jan.
Matthias. Bis
Alles
dann.
Gute.